Niklas, was willst du denn die Tage so gucken?
Ach, boah, eigentlich hatte ich Bock, mir den besten Film des Jahres nochmal anzuschauen.
Aber das Jahr ist noch gar nicht rum.
Ja, den besten Film des bisherigen Jahres sind ja jetzt 6 Monate rum.
Ah, da bin ich aber gespannt. Dann lass mal hören. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds an den Mikrofonen, heißen euch herzlich willkommen. Der Arthouse Otto himself.
Niklas Cage, was geht ab, Leute? Und mir gegenüber im virtuellen Raum, der Blockbuster-Barbo, der.
Bossy,
Was geht ab?
was geht ab?
Okay, das war jetzt ein bisschen zu energiereich.
Wie so eine Radio-Morning-Show.
Ja, Mann.
Aber wir sind auch viel früher dran als sonst, ne? Ach, wie schön, mal Tageslicht zu sehen bei einer Podcast-Aufnahme.
Ja, ich habe Urlaub und du hast heute keinen Dreh, deswegen haben wir uns gedacht, okay, gönnen wir uns mal.
Ja, das ist echt. Wir hatten
Geil!
als, ja, wir hatten zuletzt immer, ne, es terminlich so gewesen, dass wir sehr spät aufnehmen konnten nur, ne? Und jetzt
Ja.
endlich mal wieder tagsüber, fühlt sich gut an. Da ist der Kopf noch recht frisch, recht
Yes.
frei und nicht so belastet mit Ereignissen des Tages, die man noch verarbeitet. Aber es
Da
ist wirklich so,
wurde.
wenn ich einen Dreh habe, ne, und der ist irgendwie anstrengend und oder so inhaltlich kontrovers oder wie auch immer, ne? Also es kommt ja vor, ich mache ja, ne, an die, die es nicht wissen, ich mache ja auch Fernsehen und so, ne? Da kann es schon vorkommen, dass man irgendwas aus dem aktuellen Tagesgeschehen oder vielleicht auch was mit menschlichen Schicksalen, dann verarbeite ich das dann auch schon hin und wieder mal. Aber es
Plus
kommt
Drehen
nicht
ist
so.
immer anstrengend irgendwie.
Drehen, ja, stimmt, du siehst du weißt es ja.
Ja, ich hatte
Man labert
teilweise
halt auch viel, ne? Du
morgens
laberst ja noch
ein.
mehr.
Ja, ich hatte auch teilweise morgens einen Dreh, dann zurück zum Sender, dann haben wir das da geschnitten und so und dann nachmittags nochmal einen Dreh. Wenn ich dann abends zu Hause angekommen bin, dann nochmal eine Aufnahme machen. Boah, da ist dein Hirn schon eh durch einen Fleischwolf gedreht und dann musst du nochmal performen vor dem Mikro, ey. Deswegen so am
Wie
Mittag ist schon entspannter.
viel Drehs, weißt du das ungefähr? Wie viel Drehs hast du jetzt schon gehabt?
Boah. Ein paar Dutzend.
Ein paar
Ne?
Dutzend, ne? Ja.
Ja.
Weißt du noch, was dein erster Dreh war?
Ja. Da ging
Ja,
es um
okay.
die, da ging es um so Ostermärsche in
Ach.
Duisburg.
Okay.
Ja.
Ich kann mich kaum noch so richtig erinnern. Also, wobei das bei mir ja auch so ein bisschen. Ja, man muss halt gucken, welchen Abschnitt meiner Film, Fernseh, Laufbahn. So müsste ich mal in mich gehen. Ich weiß es aber nicht mehr. Es könnte sein, dass
Ja.
das irgendwas für ein, auch für ein Regionalsender war. So eine Gartengeschichte, aber ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas, ja, nicht allzu spannendes. Nicht sehr erinnerungswürdig.
Ja.
Ja. Aber ich weiß noch, welcher mein erster Film. Oder nee, fangen wir anders an. Jetzt wollen wir den Leuten vielleicht erstmal ein bisschen abholen, was wir denn heute machen.
Ja, unser total lebensnaher Dialog im Intro hat es ja schon angedeutet. Ich habe Bock, mal wieder den besten Film des bisherigen Jahres zu gucken. Mit anderen
Ja.
Worten, wir müssen aber erstmal dafür überhaupt klären, was sind so die besten Filme für uns subjektiv dieses Jahr
Ja.
waren. Ist ja ein bisschen so in Mode gekommen, denn nach 6 Monaten mal so auf das Jahr zurückzublicken. Meistens, wenn das Sommerloch ist, dieses Jahr haben wir eigentlich das jetzt gerade zumindest nicht so richtig. Ich meine, gerade heute zum Beispiel läuft ja wieder die nächste Kontroverse an in den
Ja.
Lichtspielhäusern, ne? Superman.
Ja, look up.
Bin gespannt drauf.
Look up.
Ja, da muss ich aber sagen, da gibt es für mich eigentlich kaum emotionale Fallhöhe, weil ich war kein Comicleser früher. Ich kenne von Superman, ich weiß, dass er Clark Kent heißt und irgendwie vom Planeten Krypton oder so kommt. Aber das war es dann eigentlich auch schon wieder fast. Ne? Deswegen, also ich habe da keine emotionale Fallhöhe. Deswegen kann ich den Film ganz unbefangen bewerten. Wie ist das bei dir?
Ähnlich, ja.
Okay, ja.
Also, Henry Cavill mochte ich als Man of Steel sehr gerne. Auch wenn er, ja, also ich kann irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Der hat, ich finde, da nicht so viel emotionale Tiefe, der Charakter, die Figur, die Art, wie er das spielt und so. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber er ist einfach sehr sympathisch. Er verkörpert die Rolle irgendwie ganz gut. Wenn das Superman sein soll, also ich habe da, muss auch sagen, Superman ist so einer der Helden, von denen ich so comic-mäßig am wenigsten weiß. Oder also über Batman
Du
oder
bist eher so ein Batman-Atze,
Spider-Man.
ne?
Bitte?
Du bist eher so ein Batman-Atze, sag ich.
Ja, Batman, Spider-Man wahrscheinlich eher, ja.
Ja,
Und
die liebe
weniger.
ich auch alle beide,
Ja. Da habe ich auch so ein bisschen Hintergrundwissen einfach durch die Serien, die man auch als Kind und so gesehen hat, die Comics, die man mal gelesen hat oder so. Aber bei Superman bin ich irgendwie so ein bisschen,
ja.
auch wenn er beliebt ist, aber er ist ja auch, ne, er hat ja immer das Problem er ist super langweilig, weil er ja super mächtig ist und so, ne? Das war ja
Ja.
ganz lange
Ist das
immer der.
auch, ist das eher so eine Comicreihe für Kinder eigentlich? Also,
Superman.
ja, weil der ist irgendwie, der ist mal so super, ich habe das Gefühl, dass immer alles so super optimistisch und so. Und wenn es dann mal irgendwie dark wird, dann, weil er halt gegen den Dark Knight antritt oder so. Und Batman ist ja halt immer eine Geschichte mit einem äußerst, ja, dunklen Unterton.
Nee, das, also ich glaube aber nicht, dass das jemals so Kindergeschichte war.
Okay.
Superman, ich weiß es aber nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der. Nee,
Naja,
keine
gut.
Ahnung.
Wie dem auch sei, Superman ab
Ja.
heute im Kino. Aber bevor wir uns diesen aktuellen Themen widmen, wollen wir erstmal zurückblicken. Und deswegen würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt so wild hin und her springen zwischen dir und mir, präsentierst du uns mal deine Top 3 der letzten 6 Kinomonate und dann präsentiere ich meine Top 3 und dann werden wir beide noch unsere Flop-Dreien produzieren, sag ich schon.
Top 3,
Präsentieren.
Flop 3 und Top 3.
So ist es.
Aber ich habe das jetzt nicht so krass gerankt. Das ist jetzt komplett wild
Ja,
durcheinander.
bei
Ich
mir
fange
auch,
jetzt
ja.
auch mal mit dem aktuellsten Film an, da ich den. Nee, da wir vor 2 Wochen, letzte oder vor 2 Wochen? Vor 2 Wochen haben wir über F1 The Movie, wie er im Deutschen den Beititel hat.
Ja.
Für die da draußen, die dem Englischen nicht so mächtig sind, das bedeutet F1, der Film.
Ja, die
Falls
deutschen
das.
Verleiher können es einfach nicht lassen mit diesen
Ja.
Zufallstiteln. Es ist
F1, the Movie.
ja.
Ja. Vor 2 Wochen sehr ausführlich drüber gesprochen, leider mit kleinem Soundbug. Leute, es tut mir leid, das geht auf meine Kappe. Genau, da hatten wir leider das Soundproblem. Hört es euch trotzdem an, es war ein sehr ja, ausführlicher Talk über den Film und ich habe eine Menge Spaß mit dem Streifen gehabt. Ja, jetzt rückblickend auf das Jahr, also muss ich auch einfach so, ohne jetzt zu tief oder gar nicht auf den Inhalt einzugehen, der hat mich einfach emotional, der hat mich gut abgeholt. Soll ich jetzt schon für jeden einzelnen Film, Niklas, die Frage, oder soll ich dir die 3 Filme erstmal nennen?
Das überlasse ich dir. Du kannst, nee,
Okay.
um es ein bisschen spannender zu halten, hake ruhig Film nach Film ab.
Ich hake jetzt mal dann weiter ab, genau. Ja, der hat mich einfach super gefesselt, in den Sitz reingedrückt, hat aus diesen 2 Stunden 35 ein relativ kurzweiliges Erlebnis gemacht, im positivsten Sinne. Musik, visuelles, schauspielerisch, Chemie der Figuren untereinander, das hat das, was die Story und die charakterliche Tiefe irgendwie so wenig hergegeben hat, ist halt auf der audiovisuellen Ebene umso stärker für mich gewesen. Und ja, habe ich lange nicht mehr im Kino erlebt. Ich dachte mir auch, also diese Momente werden auch immer weniger, je älter man wird, glaube ich, und je mehr Filme man gesehen hat, ne? Irgendwann kommt ja der Punkt im Leben, wo man merkt, okay, es wiederholt sich vieles im Kino. Es ist schwer, was Neues zu entdecken. Und hier ist auch nicht wirklich viel Neues. Das Setting ist relativ neu, dadurch, dass sie so nah dran waren bei der Formel 1 und während echter Rennen gedreht haben. Also man spürt schon die Authentizität und ja, da wird viel audiovisuell transportiert und ich hatte einfach eine Menge Spaß mit dem Streifen. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden. Du kannst die Leier nicht mehr hören. Ich habe dich nach dem Film ja schon so voll gelabert damit. aber ja, das wäre so mein Streifen. Für ein ausführlicheres Fazit gerne nochmal in den Podcast reinhören. So, der nächste ist September 5. Das war auch, glaube ich, der erste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Der ist nämlich ganz früh im Januar gestartet. Ich glaube, 8. Januar oder so. 5. Januar, irgendwie so. September 5. Ja, das ist tatsächlich der Titel. Hat natürlich wieder im Deutschen einen Beititel. The Day Terror Went Live. Das ist auch so toll, Gott, ey. Ja, Ich finde, das macht den Film so ein bisschen trashig, B-Movie-artig, so ein Beititel wie der. Oder so ein DVD-Cover-Titel, ne? Leonie Benisch in den Hauptrollen unter anderem, Peter Sarsgaard. Hätte ich nicht erwartet. Ich wusste wenig über diese Ereignisse. Schwarzer September, ne? Die Terroranschläge 1972 in München auf die Olympischen Spiele. Hast du den Film gesehen mittlerweile?
Ich habe den leider nicht gesehen.
Okay, was weißt du über diese Terroranschläge, über diesen Terroranschlag der Terrororganisation Schwarzer September?
Ich weiß, dass da, das war noch die das Team aus Israel, oder? Das
genau,
da
genau.
In Geiselhaft genommen wurde und die sind, glaube ich, auch alle gestorben, kann das sein?
Ja. In Deutschland, ey, auf deutschem Boden.
In Munich.
Was die Sache doppelt brisant gemacht hat, ne? Und nach dem Motto, jüdische Bürger, israelische Bürger wurden mal wieder nicht geschützt oder so, ne? Das war dann wahrscheinlich so die Kontroverse. Zumindest deutet der Film das halt auch so ein bisschen an. Ein relativ kleiner Film, sehr gut besetzt, sehr gut gespielt, spielt vieles nur in dieser Regie. Apropos Regie, Tim Fehlbaum, ne? Deutscher Regisseur. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht, dieser Film. Ich habe den mittlerweile schon zweites Mal gesehen. Gefiel mir sehr gut. Ich werde den bestimmt nochmal gucken. Noch viel kurzweiliger, mit einer Runtime von Stunde 35.
Aber er erzählt alles. Hast du jetzt sogar gesagt, der Film sei dir schon fast zu kurz? Zu kurzweilig zumindest?
Ja, pass auf. Er erzählt alles, was er erzählen muss. Nichts Überflüssiges, weißt du? Nichts irgendwie dazu gedichtet. Und hoffentlich auch nichts Wichtiges weggelassen. Aber so beim zweiten Mal gucken, muss ich sagen, also auch zu Hause, gefiel mir sogar noch besser als im Kino. Der Film wirkt fast schon zu klein für die große Leinwand, weißt du, was ich meine? So vom Ensemble her und vom Aufwand her, also ohne den Film jetzt schlecht zu reden, auf der visuellen Ebene oder so, aber fühlte sich ein bisschen an, vielleicht sogar wie ein Fernsehfilm, könnte man sagen. Aber, aber nicht im negativen Sinne. Dafür haben sie viel zu viel auch so mit Tricktechnik gearbeitet, die super. Es gibt gegen Ende des Films hast du so den Fernsehturm in München und einen Hubschrauber, so ein Huey, ne? Ein Bell Helicopter, weißt du, so dieser typische Vietnam-Hubschrauber.
Ja.
Du weißt, welchen ich meine. Und der fliegt da halt so rum. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie ein kleines, so ein Modell, Maßstab 1:4 gehabt. Und das eben so gefilmt, dass es aussieht wie ein großer Hubschrauber. Und auch mit dem echten Fernsehturm im Hintergrund in München. Und so hast du schon die Illusion, dass es real ist. Und ich dachte auch, krass, haben die jetzt hier für den Film noch so ein Stunt und Special Effects Crew oder was auch immer. Und ich liebe ja solche Sachen. Ich liebe ja solche Details, wo eben Wert auf Authentizität gelegt wird, ne? Und auf eine seriöse und überzeugende Tricktechnik. Wenn du so Details hast, dann weißt du, die Leute haben halt auch irgendwie Liebe in ihren Film gesteckt, ne? Und ja.
Ja, ich wäre schon alleine wegen Leonie Benesch am Start, weil
ja.
Ich finde die grandios.
Die Frau ist, also, ich glaube, du hast auch einen Film mit ihr auf deiner Liste, ne? Kommen wir gleich. Das,
vielleicht, ja.
Ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Den Film hätte ich hier genauso nehmen können, ne? Ich konnte mich nicht so entscheiden, ich will jetzt deinen nicht vorwegnehmen, aber gleich mehr dazu. Kommen wir zu meinem letzten Ding. Ich hab mich jetzt aber nochmal umentschieden, Niklas. Ich bin jetzt doch, eigentlich wollte ich für meinen dritten Platz Sinners. Ich habe aber letzte Woche versprochen und angekündigt, dass ich über Blackbag ein paar Worte verliere, weil der gefiel mir auch wirklich gut. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, bin ich an den Film rangegangen, weil ein Kumpel von mir ist reingegangen, oder ein Kumpel von uns, der Lukas, ne, der ist reingegangen und ich wollte eigentlich mit ihm zusammen rein. Dann hat er mir nachher geschrieben, hat mir eine Voicemail gemacht, 2,5 Minuten. Er mochte ihn nicht so sehr. Mhm. Ich bin schon Fan von Steven Soderbergh, würde ich sagen. Ich mag auch die Oceans-Reihe. Ich sehe in jedem Film was Eigenes, um jetzt mal seine populärsten, mainstreamigsten Filme zu nennen, ne? Auch die bekannteste Reihe. Aber ich finde, jeder Film hat was Eigenes, auch wenn sie ein bisschen klamaukig daherkommen. Black Bag, unheimlich gut geschrieben, super Dialoge. Das Espionage-Genre nochmal neuen Drive gegeben, muss ich sagen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier britische Spione, die eben, ich weiß gar nicht für welchen, ob sie im MI6 oder MI5 oder was auch immer, oder ob es ein fiktiver Geheimdienst war, aber es waren Briten und die sitzen dann zusammen sind befreundet, arbeiten aber auch, ne, gemeinsam im, und das ist so, die sitzen zusammen beim Dinner und so beginnt der Film, ne, und so entspinnt sich auch ein bisschen die Story und ja, die Dialoge sind wirklich, wirklich genial. Michael Fassbender, ich habe den auf Deutsch gesehen. Ich muss auch sagen, seine Synchronstimme, die gefällt mir immer besser. Ich mochte die anfangs gar nicht. Also so vor 10 Jahren, 12 Jahren, 13 Jahren, wann er so auf den Plan getreten ist und sich so seine Synchronstimme auch gefestigt hat. Ich mochte die anfangs gar nicht. Jetzt mag ich sie. Anfangs dachte ich aber auch, er übersynchronisiert sich selber, ne? Als es ja so hieß, okay, der Deutsch-Ire und so, ne? Aber das tut er gar nicht.
Nee, ich habe den ja ein paar Mal getroffen, also so gut ist er in Deutsch nicht.
Stimmt. ja, ich mochte ihn wirklich sehr gerne in dieser Rolle. Und ich weiß nicht, ob ich das verrate. Also, der Film hat für mich, hat er schon so einen kleinen Twist. Bin mal gespannt, was andere Leute dazu sagen. Wenn du den Film gesehen hast, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Aber ich bin der Meinung, das ist ein Twist. Das ist eigentlich ist es kein Espionagefilm, sondern es ist ein Heist-Movie. Das kriegst du aber erst in der allerletzten Szene, kriegst du so dieses, vielleicht ist das auch zu wenig subtil und zu on the nose, aber ich bin der Meinung, das gibt dem Film so einen anderen, die letzte Szene, die ändert nochmal die ganze Ausrichtung des Films, den du gesehen hast, so würde ich sagen. Ja, aber ich kann da auch zu viel hinein interpretieren. Ja.
Okay, jetzt hast du mich aber neugierig gemacht.
Ja, okay. Ja. Ich bin neugierig, was sie so neugierig macht, Boss. ja. Willst du jetzt erstmal deine Top 5 sagen? Deine Top 3? Oder mache ich meine Flop?
Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt mit meiner Top an und dann widmen wir uns den Flops.
Schieß los, ich bin gespannt. Ich habe jetzt gerade nur noch einen im Kopf, aber ja.
So, also meine Top 3. Okay. Wo wir gerade schon bei Leonie Benesch waren, du hast es ja schon gesagt, ich habe da auch einen Film in meiner Liste. Heldin. Den, haben wir den sogar zusammen gesehen?
Den haben wir zusammen gesehen, ja.
Das ist so ein Film, da passiert nicht sonderlich viel. Ne? Wir begleiten einfach nur Leonie Benesch auf, es ist keine Nachtschicht, sondern eine Spätschicht. Ne?
Und ich glaube Late Shift.
Late Shift, genau so wurde der. Ich fand den internationalen Titel immer noch besser, weil der weniger pathetisch aufgeladen ist als Heldin. Aber gut. Ja. Und dieser Film macht im Grunde nichts anderes, als Leonie Benesch bei ihrer Arbeit als Krankenpflegerin über die Schulter zu schauen. Und der Film wertet dabei nicht. So, er zeigt einfach nur ihren Arbeitsalltag und wie sie nicht überfordert ist, aber völlig überlastet ist. Natürlich kommt sie vorne und hinten nicht hinterher. Wenn sich eine Pflegerin um, weiß ich nicht, 30 Patienten oder so zu kümmern hat, dann funktioniert das auch einfach nicht. Aber wie gesagt, der Film tappt nicht in die Falle, das alles zu bewerten, sondern er beobachtet einfach nur. Und trotzdem ist er dadurch irgendwie auch eine Anklage an unser Pflegesystem, weil die Arbeit, die diese Menschen da stemmen müssen jeden Tag, die kann man eigentlich alleine unmöglich stemmen. Und so behandelt der Film nicht nur das, was sie bei der Arbeit zu tun hat, sondern natürlich auch ihre damit einhergehenden Gewissenskonflikte. So, bin ich jetzt daran schuld, dass bei mir auf der Station jemand gestorben ist, weil ich schon seit anderthalb Stunden keinen Moment mehr hatte, da mal vorbeizuschauen, weil ich von tausend anderen Leuten angesprungen wurde mit irgendeinem Kram. Und das macht diesen Film so intensiv. Er ist relativ kurz. Ich habe ihn so mit, weiß ich nicht, ich glaube 90, 95, vielleicht 100 Minuten in Erinnerung. Sehr viel länger wird er aber wirklich nicht sein. Aber davon ist jede Minute wahnsinnig intensiv. Das ist wie bei September 5, 92 Minuten geht ja gerade sich. Das ist ein bisschen wie bei September 5. Der Film ist vielleicht nicht mal unbedingt dafür gemacht, im Kino geschaut zu werden, weil der hat keine krassen Schauwerte, ne? Den kannst du genauso gut zu Hause gucken und das würde ich auch jedem da draußen empfehlen. Schaut euch den Film an. Und danach.
Der muss einfach gesehen werden. Diese Message muss. Da müssen viele Leute verstehen.
Ja.
Entschuldigung, ich wollte hier nicht reingehen.
Ja, ist gut. Und der Film, weiß ich nicht, der Film bringt dieses Problem besser auf den Punkt als, weiß ich nicht, die letzten 15 Jahre politischer Debatten.
Ja. So. Hast du es gesagt, ne? Die Überlastung des, des Pflege- und Krankensystems, ne? Das ist.
Haben wir auch schon drüber unterhalten. Du kennst ja auch ein paar Pfleger in deinem Umfeld, die den wahrscheinlich auch alle gesehen haben.
Viele. Ich habe ständig, mein halbes Leben habe ich mit Leuten zu tun, die in der Krankenpflege arbeiten, ne? Das ist das Ding, ja.
Ja.
Deshalb, also der ist da auch viel geguckt worden, ne? Im Umfeld, tatsächlich im Krankenhausumfeld und so.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Genau. Also wie gesagt, das ist ein Film, der lebt sehr vom Moment. Deswegen ist es jetzt ein bisschen müßig, die Handlung darzubringen, weil die Handlung ist einfach nur ihre Schicht, ja, mit allem, was dazu gehört. Patienten versorgen und so weiter und so fort, sich noch anmotzen lassen, dass man nicht genug tut, obwohl man schon über seine Fähigkeiten als Mensch im Grunde hinaus wachsen muss in diesem Job. Alles sehr, sehr spannend und interessant und auch belastend, würde ich sagen. So, als nächstes auf meiner Liste, weil ich wollte mich tatsächlich einfach ein bisschen kurz halten hier, weil wir haben ja noch eine Flop 3 hier dazu präsentieren. Das ist ein Film, da habe ich Kontroverses drüber gehört, denn das ist der zweite Film in Folge, den Alex Garland dem Thema Krieg widmet. Wir haben letztes Jahr seinen Film, nicht Warfare, sondern Civil War gesehen, genau. Der Film hat ja damals ein Szenario gezeichnet, wie es in den USA aussehen könnte, wenn dann da wirklich mal ein Bürgerkrieg ausbricht. Und viele dieser Bilder waren erschreckend nah an der Realität dran, muss man sagen. Wir kennen alle die Straßenschlachten, die nach dem Tod von oder nach dem Mord an George Floyd in den USA getobt haben. Wir kennen noch alle die Bilder vom Kapitolsturm. Und wir kennen jetzt auch die Bilder, wenn irgendwelche schwer bewaffneten Soldaten in Los Angeles durch irgendwelche Parks rennen, wo einfach nur Kinder spielen und Leute chillen, um irgendwelche Illegalen festzunehmen. Das ist alles wahnsinnig nah da an dem dran, was Alex Garland in Civil War gezeichnet hat. Diesmal allerdings hat er sich was völlig anderes vorgenommen. Denn diesmal hat er die ganze politische Ebene, die damals schon schmal war in Civil War, die hat er diesmal völlig weggelassen. Hier geht es einfach nur darum, dass er inszeniert hat, wie ein Soldat, ein gewisser Herr namens
Mendoza.
Mendoza, genau.
Ray Mendoza.
Habe ich jetzt gerade gesagt, ist egal.
Genau,
ach so, Entschuldigung.
Ach so.
Nee.
Hä, was? Also, nee, ich dachte, du wolltest jetzt auf den Drehbuchautor.
Ja, wollte ich auch.
Und, okay.
Genau. Denn hier teilt er sich sowohl die Regie als auch das Drehbuch, also die Credits daran, mit Ray Mendoza. Und der hat tatsächlich im November 2006 eine Schlacht, so eine Art Häuserkampf im Irak miterlebt. Und in diesen Häuserkampf schmeißt uns Alex Garland rein. Da werden keine moralischen Fragen gestellt. Warum wurde dieser Krieg überhaupt angefangen? Und war der wirklich völkerrechtswidrig, was er natürlich war? Das wird alles außen vor gelassen. Wir, Wir erleben nur das, was Ray Mendoza und seine Kameraden an diesem Tag erlebt haben, zumindest was deren Wahrnehmung davon war, was sie da erlebt haben.
Ja.
Und da geht es wirklich heftig zu. Also die verschanzen sich in so einem Haus und bewachen mehrere andere Objekte. Plötzlich ertönen irgendwelche Lautsprecherdurchsagen auf Arabisch, glaube ich. und plötzlich leert sich die gesamte Straße und dann werden sie aber wirklich fleißig unter Beschuss genommen. Und ab da wird es wirklich, wirklich belastend, denn diese Männer werden natürlich nicht unverletzt daraus kommen. Es wird auch ein, zwei Tote, glaube ich, geben. Aber die Verletzungen, die sind wirklich, wirklich, die sind heftig, die sind realistisch und die tun weh. Nicht nur den Akteuren, sondern auch dem Publikum. Denn das hat gar nichts mehr mit irgendeiner Inszenierung, Gefühl zu tun. Das ist wirklich purer Realismus.
Ja.
Der Film kommt deswegen auch ohne eine Musik aus. Ja, da gibt es einfach keine Musik.
Stimmt.
Der Film, der arbeitet relativ schmal mit irgendwelchen Stilmitteln. Ja, wir kennen das aus der Soldat James Ryan. Ja, wenn da irgendwo eine Bombe einschlägt, dann kommt einmal dieses Rauschen im Hintergrund, du kannst nichts mehr hören, die können sich alle nicht mehr verständigen, die können nichts mehr sehen, weil da überall Staub ist und so und Qualm und so weiter und so fort.
Ich sehe gerade, ich sehe gerade, der hat dieselbe Runtime wie September 5, genau 1 Stunde 35 auch.
Ja. Ja, also der Film, der ist wirklich, der ist schnell durchgetaktet, der geht auch schnell durch. Und das, obwohl er ja so im Moment lebt. Denn wie gesagt, wir erfahren nichts darüber, warum dieser Krieg ausgebrochen ist oder ob das richtig war, den zu führen. Wir erfahren auch nichts über die Irakis. Wir erfahren einfach nur, wie ging es diesen Männern, die da an diesem Tag in diesem Haus waren.
Ja.
Und das ist mir wirklich durch Mark und Bein gegangen. Und das hat auch nichts daran geändert, das habe ich auch schon als Kritikpunkt gehört, dass die Darsteller angeblich zu schick aussahen. Da muss ich sagen, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil es gab sicherlich auch Soldaten, die im Irak gekämpft haben, die so Schönlinge waren wie Joseph Quinn oder Will Poulter oder so. Ja, also das Aussehen ist mir völlig egal. Das ist einfach nur wahnsinnig krass, wie sie das rübergebracht haben. Und da ist mir wirklich ein Schauer nach dem anderen den Rücken runtergelaufen. Da muss ich wirklich sagen, falls ihr keinen stabilen Magen habt, überlegt euch das. Weil der Film, das ist kein Horror, sondern das ist einfach nur wirklich, das ist auch kein Gore, was ist denn das? Das ist einfach nur realistischer Krieg. Also der Krieg ist schon lange nicht mehr so realistisch auf der Leinwand gezeigt worden. Und deswegen, das macht keinen Spaß, das soll auch keinen Spaß machen. Das macht einfach nur betroffen.
Sehr verdichtetes Kriegsdrama.
Total, ja.
Und wenn ich einen Satz noch, also der Schmerz, es ist nicht so physischer Schmerz, sondern eher so traumatisierend, ne? Also man spürt das Trauma und den Schock, den die da auch durchleben, ne? In dem Moment, wo einem Kameraden das Bein abgerissen wird und so Ereignisse. Das ist das, was mich irgendwie am meisten betroffen gemacht hat, tatsächlich, ne? Eben das, was wahrscheinlich dann auch noch im Nachhinein kommt. Aber ja, das haben wir auch hier. Ich glaube, wir haben hier drüber gesprochen und es gibt eine wunderbare A42-Folge, ne, wo du dich dem Film auch nochmal gewidmet hast in einem sehr ausführlichen Essay.
Ja.
Oder?
Doch,
hast du
doch. Ich habe mich dem Film gewidmet.
Ja, doch. Ja.
Wie der Essay jetzt geworden ist, das überlasse ich mal anderen, diese Bewertung.
Sehr
dann,
informativ.
Ja, vielen Dank. Und dann, also Warfare A24 und jetzt habe ich tatsächlich noch einen A24-Film. Das tut mir leid, dass es zwei Stück geworden sind. Das waren aber einfach tolle Filme. Das hier ist aber wieder ein völliges Kontrastprogramm, denn der nächste Film, den ich für euch im Gepäck habe, ist wieder ein kurzer Film. Diesmal 96 Minuten, also maximal länger als Warfare und September 5. Die Legende von Ochi, das war einer dieser Filme, die leider baden gegangen sind an der Kinokasse, weil sie kaum Beachtung gefunden haben. Dabei ist die Geschichte eigentlich schön. Es geht um das Mädchen Yuri, das auf einer Insel im Schwarzen Meer aufwächst. Und dort gibt es neben den Viechern, die das normalerweise in so Wäldern einfach rumlaufen, auch die sogenannten Ochi. Und das sind kleine, bläuliche, primatenähnliche Kreaturen, die von den Inselbewohnern allerdings aus welchem Grund auch immer gefürchtet und gemieden werden. Das ist so ein bisschen die Angst vorm Fremden, möchte ich das nennen. Und Yuri freundet sich dann mit einem so einem kleinen Ochi an, den sie verletzt im Wald findet und die entschließt sich, den mit zu ihrer Familie zurückzubringen. Das finden ihre findet ihre Familie aber gar nicht gut und deswegen macht sie sich dann alleine mit dem Ochi auf den Weg in die Wälder dieser Insel, auf der sie da leben, um den wieder zu seiner Familie zurückzubringen. So, das ist ein durchaus besetzter Film. Wir haben dann eine Helena Zengel zum Beispiel, die kennen wir ja seit Systemsprenger, alle. Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard, nicht? Also wir haben da schon einen guten Cast eigentlich. Der Film sieht wirklich fantastisch aus. Sie haben irgendwo in Osteuropa gedreht. Jetzt muss ich gerade noch mal kurz nachgucken, wo das denn genau war. Ah, in Rumänien, ja, genau. Ach. In Siebenbürgen und im Apuseni-Gebirge und an der Transfogarischen Hochstraße. Okay, auf jeden Fall in schönen Landschaften in Osteuropa. Und jetzt kommt das Beste daran, die Ochi, diese kleinen blauen Affen, die sind nicht wirklich etwa irgendeine, ja genau, die gibt's wirklich da. Das ist eigentlich eine Dokumentation im Grunde. Nein, also die sind kein hässliches CGI, sondern da haben sie wirklich mit Animatronics gearbeitet, also mit Puppen und so weiter. Und das tut dem Film wirklich verdammt gut, muss ich sagen. Denn ich finde, es ist immer wieder bis heute ein großer Unterschied, ob Schauspielerinnen und Schauspieler wirklich mit etwas agieren können, was auch da ist, oder ob sie in so einem Tennisball gegenüberstehen. Das macht einfach bis heute manchmal so diesen kleinen, aber feinen Unterschied. Wir haben diese schöne Lore, die da aufgemacht wird über diese angeblich ach so gefährlichen Tierchen, die aber wirklich völlig harmlos und liebenswürdig sind. Das hat mich so ein bisschen an E.T. erinnert, ne? Und so Geschichten. Da wird einfach eine Geschichte über Freundschaft aufgemacht, die ja in dem Fall nicht nur Kulturen, sondern auch speziesübergreifend sein kann. Jeder, der schon mal einen Hund als Haustier hatte, weiß, dass das genauso guter Freund sein kann wie ein Mensch zum Beispiel. Und diese Geschichte dreht sich dann einfach darum, dass Willem Dafoe als Vater von Yuri oder Ziehvater auf jeden Fall, ja, so ein bisschen einen Character-Arc durchlaufen muss, indem er versteht, dass die Ochi gar nicht so schlimm sind, wie man ihnen das nachsagt. Das ist eine schöne Fantasiegeschichte für, ja, Kinder. Der Film hat einen FSK 6 und ab dem Alter würde ich den Film auch durchaus empfehlen. Das ist eine super süße Geschichte, in der man sich verlieren kann. Man sollte jetzt keine zu krassen Luftsprünge erwarten, denn ich muss sagen, die Geschichte und auch die Character Arcs, die sind durchaus dem Publikum angepasst. Ja, also wie gesagt, erwartet da keine krassen Dialoge, keine krassen Charakterentwicklungen und so. Da hätte ich mir sogar fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Und ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, dass die Kinder ein bisschen mehr zu tun hätten, weil Finn Wolfhard zum Beispiel hat gefühlt, weiß ich nicht, 5 Textzeilen in diesem ganzen Film. Also da hätte man den Kindern noch ein bisschen mehr zu tun geben können. Aber wir sehen Willem Dafoe in einer selbstgebauten Ritterrüstung, die er Jagd auf kleine, blauhaarige Äffchen macht. Also meine Gott, was kann man daran nicht mögen? Ja, das waren so meine Top 3. Also alles ganz unterschiedliche Filme. Ne?
Eine schöne, schöne Auswahl. Jetzt haben wir zweimal deutsche Schauspielhoffnung in Hollywood mit Helena Zengel und Leonie Benesch.
Jo.
September 5, Late Shift und die Legende von Ochi. Ich muss sagen, also Leonie Benesch, ne, das ist schon aufgefallen, dass die immer mehr im Kommen ist, immer öfter gebucht wird, gecastet wird und zuletzt ja auch der Trailer Hail Mary, ne? Hast du das zufällig gesehen?
Nee.
Da ist ja Sandra Hüller ist da sehr prominent und ich muss sagen, sie wird so ein bisschen zur weiblichen Christoph Waltz, glaube ich. So. Also so vom Typ her, wie sie da auftritt in dem Trailer, hätte ich nicht erwartet, dass sie so, also dass sie wandlungsfähig ist, habe ich mir gedacht, dass sie sehr gut spielen kann. Das, ich kannte ja jetzt nur 2 oder 3 Filme von ihr oder mit ihr. Aber das hat mich sehr überrascht. Bin noch gespannt, was da noch kommt, was Sandra Hüller noch für uns im Petto hat. Ebenso wie diese anderen beiden Darstellerinnen hier, ne? Vor allem Helena Zengel auch noch. Die ist, ja, die hat ja auch schon mit Tom Hanks zusammengespielt. Und
ja, News of the World, ne?
Genau, genau. Ich habe den, ja, ich habe den einmal gesehen. Es war schon okay, war schon solide. Ja. Der Film war gut. Netflix-Film, meine ich, genau. Ja, aber wer A sagt, muss auch B sagen können, ne? Wir haben auch noch ein paar Flops gesehen dieses Jahr tatsächlich, in diesem ersten halben Jahr. Oh. Filme, die uns nicht so ganz, soll ich mal loslegen direkt?
Bitte doch, gerne.
Mit meinen dreien. Tatsächlich wollen wir direkt mal, wir haben einen, der sich doppelt, ne? Ja, dann machen wir den zum Schluss. Ich
Auch gut.
würde hier mit dem, den ich zuletzt gesehen habe, keine Ahnung wieso. Also ich habe auf jeden Fall noch auf meiner Watchlist, werde ich auf jeden Fall noch gucken, The Amateur, Den of Thieves Teil 2, also Criminal Squad. Da ist auch ein zweiter Teil rausgekommen dieses Jahr. Und The Accountant Teil
Den habe ich
2. Den
gesehen.
hast du gesehen, ne?
Ja.
Ja. War aber okay, würdest du sagen, schätze ich mal.
Also für das, was er war und sein sollte, habe ich mich gut amüsiert, ja.
Okay, cool. Also den werde ich auf jeden Fall gucken. Der ist bei Amazon Prime.
Ach ja.
Den werde ich mir demnächst noch angucken. Jetzt ist aber meine Wahl letzten, irgendwann vor 2 Wochen oder so, keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat, aber ich habe 4,99 bezahlt, um mir Flight Risk auszuleihen. Den neuen Film von Mel Gibson. Und der war schon ziemlich kacke. Dass
Ist das
ich.
der, wo Matt Damon so eine Glatze hat, oder was?
Ja,
Oh
genau.
Gott.
Nicht
Nee?
Matt Damon, Mark Wahlberg.
Ach, Mark Wahlberg, ja, meine ich ja,
Ja.
klar.
Und ja, also
Oh Gott, ja, okay.
ich meine, klar, Mark Wahlberg wird interessant eingeführt, muss ich sagen. Also er spielt recht eigenwillig, sehr interessant diese Rolle. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er so innerhalb des Films sich seine Figur so ändert. Also es macht zu einem großen Teil auch die Frisur aus. Es stellt sich halt so im Verlauf des Films heraus, oh, er hat ein Haarteil. Also die ganze Handlung ist ja in einem Cockpit. Spielt in einem Flugzeugcockpit. Nicht von einer Linienmaschine, sondern von so einem kleineren Flugzeug. Und es muss ein Kronzeuge von A nach B gebracht werden. Ja. Und genau. Und ich sag mal so, Mark Wahlberg ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Um es mal so
Das ist ja
kryptisch,
wahnsinnig
wahnsinnig
clever.
clever, genau. Ich sag mal so, jeder der Figuren in dem Film habe ich so das Gefühl, overacted ein bisschen und ja, der hätte ja sehr solide sein können, aber dann ist er auch noch so schwach inszeniert. Also alles, was irgendwie so in diesem Cockpit, du bist halt sehr eingeschränkt, ne? Und es gibt Filme, die irgendwie in einem Cockpit spielen und viel mehr da rausholen können. Ne? Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber es gab vor ein paar Jahren einen Film, den habe ich auch auf Amazon gesehen, mit Joseph Gordon-Levitt. Da spielt er auch einen Piloten und er spielt auch nur im Cockpit.
Ja.
Der wird dann quasi als Geisel genommen von einem islamischen Terroristen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Film hat das viel besser ausgespielt,
Okay.
so diese
So ein
ganze
bisschen Captain Phillips.
Prämisse. Ja, wobei Captain Phillips, der hat halt ein unfassbar spannungsgeladenes Ende, ne?
Ja, aber der spielt ja auch fast nur auf diesem Maersk-Schiff. Jetzt nicht nur auf der
Ja,
Brücke, aber
ja.
ja. Ist auch sehr limitiert in seinen Handlungsräumen, sag ich mal.
An sich schon, ja. Vor allem gegen Ende, ne? Und was er da auch rausholt, ne?
Ja,
Weil sie ja
total.
in diesem Rettungsboot drin
Ja.
sind. Und das Ende ist halt auch echt. Also ich finde das so unglaublich. Es ist auch so gut gespielt von Tom Hanks. Deshalb, also eigentlich, ich weiß ja, wie du es meinst, aber eigentlich kein Vergleich mit Flight Risk. Also der war wirklich.
Nee, ich meine nur von
Ich.
wegen von
Ja,
dem
ja.
limitierten Spielraum, ja.
Ach so, ja. Ja, der. Ich weiß nicht mehr wofür, aber ich habe den Film unterbrochen, habe irgendwas anderes geguckt und habe den dann tatsächlich am nächsten Tag nochmal fertig ge geschaut. Einfach nur, weil ich diese 4,99 dafür ausgegeben habe. Keine Ahnung, was mich geritten hat. Auf Amazon Prime hätte ich mir schön in Ruhe The Accountant 2 angucken können. Hätte ich wahrscheinlich mehr von gehabt, ja. Aber ja, dann muss ich die leider nachholen. Auf der anderen Seite, so habe ich hier einen schönen Pick für meine Flop 3 mit Flight Risk. Ähnlich schwach fand ich The Gorge, der auch Anfang des Jahres so als Apple TV Eigenproduktion in die Streaming Landschaft geworfen wurde, von Scott Derrickson mit Miles Teller und Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle. Sigourney Weaver hat auch noch einen kleinen Auftritt. Also so schon mal cool, eigentlich. Eigentlich gute Vorzeichen, guter Cast. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, wenn mich nicht alles täuscht. Scott Derrickson, der hat doch auch, was hat denn der gemacht? Der hat doch Doctor Strange gemacht, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Doctor Strange, genau. Und Sinister, den müsste ich mir auch nochmal angucken. Der Exorzismus von Emily Rose, den hab ich damals auch im Kino gesehen. Gar nicht mal so schlecht. Und natürlich auch Black Phone zuletzt, aber The Gorge, der war ein bisschen überladen mit, mit allen möglichen Genre-Spielereien. Nicht nur, dass es so eine Art auch Spionage, Kalter Krieg, so Story-Elementen miteinander vereint, sondern zusätzlich eben auch noch so eine Love-Story versucht da reinzuquetschen, die dann zwischen Miles Teller und Anya Taylor-Joy sich entwickelt. Das fand ich auch noch alles relativ überzeugend. Also ich muss auch sagen, der hat auch so eine gewisse Spannung aufbauen können, aber das ganze Ende, diese Erklärung dafür, was sich in diesem Gorge ist ja so
zum Graben, Abgrund, Schlucht.
Ja. Schlucht, was sich so in dieser Schlucht befindet, sollte ich kurz erklären, du worum es da geht in dem Film? Weißt du es?
Ist das irgendwie die Grenze zwischen zwei Ländern, die verfeindet sind oder so?
Nee. Das ist so eine Schlucht, die von beiden Seiten, da ist so ein Nebel. Man sieht nicht, was in dieser Schlucht drin ist. Und von beiden Seiten hast du auf der einen Seite einmal irgendwie einen US- oder einen westlichen Elite-Spion, der auf der einen Seite hockt. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie so ein Sowjet oder, ja.
Also es ist schon die Grenze zwischen zwei Ländern.
Ja, indirekt, ne? Aber ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die quasi so eine Art indirektes oder inoffizielles Abkommen, dass beide Seiten von ihrer Seite jeweils diese Schlucht bewachen, dass nichts, was da drin hockt, rauskommen kann, ne?
Ja.
Und das, was da drin hockt, sieht halt aus wie die Besatzung von der Flying Dutchman aus Fluch der Karibik.
Ja.
Und das habe ich halt komplett, das hatte ich so nicht erwartet. Also das Design und diese ganze Erklärung dafür, das war irgendwie schwachsinnig. Das war schwachsinnig. Wären sie mal irgendwie bei diesem militärischen Charakter geblieben und hätten vielleicht was, ich weiß es gar nicht mehr, ob es Aliens waren. Aber dann hätte ich mir was Alienhafteres gewünscht und nicht so diese Pinocchio-artigen oder Sporn-artigen, wulstigen Pseudopiraten, die da unten drin hocken. Ja. Oder waren das die Überreste von irgendwelchen Soldaten? Ich weiß es gar nicht mehr. Es hat mich auf jeden Fall nicht sehr nachhaltig beeindruckt. Ein paar nette Special Effects gibt's, aber ich würde den Film jetzt nicht großartig empfehlen, hervorheben. Guckt euch wahrscheinlich lieber The Accountant 2 an. Um mal hier deine Empfehlung nochmal weiter zu strapazieren, ja. Ja, und an allerletzter Stelle ein Film, der mich auch genervt hat, war tatsächlich Electric State. Und hier muss ich auch mal direkt, der ist ja von den Russos, ne? Und die machen ja den neuesten Avengers. Den neuesten Avengers-Film und Avengers Doomsday? Ist es Doomsday?
Ja.
Ich meine Doomsday. Ja, ja. Was ich jetzt halt, also ich halte von Millie Bobby Brown gar nichts. von ihr, obwohl sie Schauspielerin ist, ne? Halt, also sie, ich finde ihr Schauspiel noch weniger überzeugend als das von Lady Gaga und Ich weiß ich nicht, halt auch nichts davon, dass sie jetzt gerüchtet wird, dass sie auch bei Avengers Doomsday mitspielen soll. Obwohl ich auch wenig, also ich bin skeptisch, was das, diese ganze Neuauflage der Avengers angeht, ne? Und die Phasen, die ersten vier Phasen fand ich ja cool. Kann ich viel abgewinnen, aber ich bin wirklich skeptisch, was jetzt hier dieses Reboot der Avengers-Filme angeht. Mal sehen, was Fantastic Four so liefern wird. Aber ich glaube, Electric State hast du bei dir ja auch mit drauf, ne? Woody Harrelson spielt mit, ne? Und er spielt Mr. Peanut, Bürgermeister. Es ist einfach bitter. Also ich habe von Woody Harrelson habt ihr gar nichts in diesem Film, ne? Nee. Ja, Chris Pratt spielt einen langhaarigen Star-Lord. Also ja.
Mit der miesesten Perücke, die ich seit langem gesehen habe.
Ja. Ach, das in war eine Perücke?
Ja, natürlich. In dem Film, Gott, der 300 Millionen gekostet
hat, ey. Ey, das ist, alter
Schwede. Hatten sie keinen Tausender übrig für eine vernünftige, ja, Perücke, ey. Nicht so ein Wischmob, ja, da, den er auf dem Kopf hat.
Es ist so viel so gewollt in diesem fucking Film irgendwie gewesen, ne? Furchtbar. Also
Ich kann dir auch jetzt nicht mehr sagen, worum es da ging, weil es mir am Arsch vorbeiging. Es war irgendwas mit Roboterkriege, KI, ja, so ein bisschen von Blade Runner zusammengeklaut. Und es war
einfach so alles fürchterlich. Es gab so eine Art Exklave, in der die Roboter verbannt wurden. Ja. Für die restliche Menschheit, also die Menschheit, ne, wenn ich jetzt kommt's gerade wieder. Ich glaube, die Menschheit, die lebt so in Symbiose mit künstlicher Intelligenz und mit Robotern. So, und dann gibt's eben noch diese Exklave, wo eben all diese Malfunction, also Fehlfunktionen, Roboter abgeschoben wurden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, und die gelten aber als böse und als unkontrollierbar und stellt sich aber heraus, stimmt alles gar nicht, ne? Dass das ja auch nur so, es wirkte so ein bisschen wie der Zirkus mit seltsamen Kuriositäten, ne? So P.T. Barnum-mäßig so ein bisschen. Ach, der Film hat einfach so viele, der Film hat so viele Tropes aufgemacht. Stanley Tucci war sogar irgendwie ein super klischeebehafteter Bad Guy, ne?
Ach ja,
irgendwie so. Mit einer 0815 Backstory, ja. Warum er denn so böse ist und ach, das sehr substanzlos
das,
und
ja, alles und seelenlos. Das Einzige, was dieser Film konnte, war wirklich Darsteller zu verbrennen, weil. Wie gesagt, Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, ja. Giancarlo Esposito.
Ja.
Woody Harrelson. Ey, und du weißt, dass sie alle nur für ihren scheiß Paycheck da waren, weil keiner hatte Bock auf diesen Film. Der Film ist super kacke. Und ich muss übrigens sagen, also ich finde mal Millie Bobby Brown persönlich, kann man sich drüber streiten, aber in Stranger Things hat sie schon auf jeden Fall besseres Acting bewiesen als hier, meilenweit sogar.
Das glaube ich dir sogar.
Ja. Ja gut, hier hatte sie ja auch nichts. Das Drehbuch war ja absolut lachhaft. Ja. Und man muss ja sagen, das habe ich jetzt wieder ausgegraben, nachdem ich mal in meinem Instagram-Profil drin war. Da habe ich nämlich eine kleine Kritik dazu hochgeladen. Dieser Film hat ja doppelt so viel gekostet wie irgendwie 7 oder 8 der Filme, die für den besten Film bei den Oscars nominiert waren. Das ist absolut lachhaft. Wirklich, wirklich lächerlich, ey. Wie man für so einen Dreck so viel Geld rauswerfen kann.
Das ist mir immer noch, also ist schleierhaft, ich raff's nicht, ey. Das.
Und ich glaube, das Einzige, was ich über diesen Film gehört oder gesehen habe, ist, wie sich Leute drüber lustig gemacht haben. Ich habe nicht eine gute Stimme dazu gehört, zumindest von niemandem, dessen Meinung ich über Filme auch nur annähernd schätzen kann oder möchte.
diese Budgetthemen, also bei den Filmen, das macht mich so wütend teilweise, ne? Ja, muss ich dir sagen. Also. Das ist wirklich, es gibt so viele kleine, ambitionierte Filmemacher, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt.
Ja.
Und Netflix, also, dass sich die nichts, wirklich, ich will nicht haten gegen die Russo Brothers, ne? Aber dass die sich nicht schämen. ja. Geil, weißt du, nee, sie nehmen Mittel, ja, weißt du so, das ist so, die nehmen ja Mittel, anderen kleinen Filme machen. Ich weiß ja nicht, was für einen Background die haben, woher die kommen, ob die auch aus dem Independent-Film kommen, ob die aus dem von der Filmhochschule kommen und irgendwie auch gestruggelt haben jemals in ihrem Leben, weißt du so, ne?
Ja.
Und wirklich passionierte Filmemacher, die strugglen teilweise ihr ganzes Leben und stecken so viel Zeit und eigenes Geld in Kurzfilme und haben auch sehr viel Leidenschaft, sehr viel Substanz in ihrem Stoff, werden aber niemals, ich kann jetzt nur anhand deutscher Beispiele, die ich kenne, ne, die werden niemals Filmförderung bekommen oder genug Filmförderung, um ihren Stoff, ihre Geschichte würdig erzählen zu können, weißt du? Weil das System einfach scheiße ist, so, ne? Und klar, jeder kann Netflix pitchen, was er will und anderen Streamern pitchen, was sie wollen, aber es macht mich einfach komplett wütend, dass so viel Geld für so einen Quatsch verbrannt wird, wirklich. Das ist,
ja, ist wirklich so.
Es ist zwar schön und gut, dass damit Arbeitsplätze geschaffen werden, ne? Auch auf eine lange Zeit Arbeitsplätze gesichert werden. Und da rede ich jetzt von Special Effects und Stunt Departments und diesen ganzen hinter der Kamera Departments. Ja, ne? Aber und Post-Production Departments, die brauchen das. Das ist keine Frage. Aber, und es ist ja auch nur für den Paycheck, ne? Ist auch für die Crew, ist es für den Paycheck quasi, dass die davon ihre Miete zahlen können. Aber ich fände es trotzdem für die Filmkunst ist das kein Improvement, ne? Also.
Nee.
Finde ich, also da bleibt nichts von übrig. So, wenn irgendwann Netflix weg ist, hoffen wir nicht, dass es so kommt, aber wenn Netflix irgendwann pleite gehen sollte und also, weißt du, wer erinnert sich dann noch daran? Wer erinnert sich noch an The Electric State? Der ist ja jetzt schon fast vergessen. Wenn ich den bei dir nicht gelesen hätte, dass du den auf der Flop-Liste hattest, hätte ich ihn vergessen.
Ja.
So vergessenswert war dieser Film, ja.
Ja, also das war wirklich absolut schrecklich.
Und im Vergleich haben wir hier Heldin und September 5, ne? Muss man sich mal überlegen, wie viel unterhaltsamer, wie viel gehaltvoller diese zwei Filme sind, ne?
Ja. Das ist, boah, einfach nur schrecklich.
Ja.
Das war's auch schon mit deiner Liste, ne?
Das war's schon. Entschuldigung, jetzt hab ich so einen Monolog. Nee,
das,
wir waren ja bei deinem noch gar nicht, ja.
Nee, weil da haben wir jetzt einen perfekten Übergang, weil ich habe auch einen Netflix-Film gesehen, der tatsächlich heute auf Netflix kommt, aber ich habe ihn halt vorher sehen können in dem Screener. Brick.
Ach, Brick,
okay. Ja, und der Film ist, ja, was soll ich sagen? Also ich versuch's mal so zu sagen. Es ist ein Netflix-Film, es ist ein deutscher Netflix-Film. Er hat Matthias Schweighöfer drin und er hat auch seine Freundin drin, Ruby Ophée. Also, wie viel schlimmer soll es ein Film noch erwischen? Also, nichts gegen die alle persönlich, aber dieser Film ist einfach nur scheußlich. Es geht darum, dass Matthias Schweighöfer und seine Freundin, die haben sich so ein bisschen auseinandergelebt, weil er viel zu intensiv damit beschäftigt ist, an einem Videospiel zu arbeiten. Und deswegen schlägt sie ihm eines Tages vor, du lass doch einfach mal wie in alten Zeiten davonfahren und einen Neuanfang irgendwo wagen. Kennen wir alle, ne? Wenn unsere Lebenspartnerinnen oder Partner gerade so eine Laune haben, dann kündigen wir einfach unseren Job und hauen ab. Da sagt er aber, nee, du, ich möchte hier dieses Spiel zu Ende machen und wir können jetzt nicht einfach mit dem Flower Power Booster nach Paris fahren. Das machen die Leute doch nur in Filmen. Und darüber ist sie dann so erbost, dass sie mit ihm Schluss machen möchte. Und als sie dann daraufhin versucht, die Wohnung zu verlassen, stellt sie fest, oh, die Haustür ist ja, oder die Wohnungstür ist ja zugemauert. Dann hält sie das erst für einen Witz, beziehungsweise eine Methode ihres Freundes, sie am Verlassen der Wohnung zu hindern. Und er sagt so, bist du verrückt, so einen Scheiß würde ich niemals machen. Und dann fällt den beiden auf, oh, auch alle Fenster sind zugemauert und die beiden sind in ihrer Wohnung eingesperrt. Sie haben allerdings keine Ahnung, wie diese Mauer da hingekommen ist über Nacht und wer die da aufgebaut hat und was das alles überhaupt soll. Und versuchen dann, ihre Queste für den Rest des Filmes wird dann sein, aus dieser Wohnung rauszufinden. Das ist es.
Klingt dann gar nicht mal, also so auf dem Papier, wie du es jetzt beschrieben hast, klingt gar nicht mal so doof irgendwie.
Ja, es also ist wirklich unfassbar dämlich.
Ja. Ist es, verkauft sich der Film so als
Mystery-Thriller
so ein bisschen. Aber ich schätze mal, die Erklärung für das alles ist sehr irdisch.
Ja, also es kommt jetzt darauf an, wie krass ich jetzt den Film spoilern soll oder nicht, ne?
Kannst also ein bisschen Werbung dafür machen.
Ja. Also es gab wohl vor 3 Jahren oder 2, 3 Jahren schon mal einen Film namens Lockdown Tower.
Aha.
Da standen die Bewohner dieses Hochhauses, in dem sie da leben, eines Morgens vor demselben Problem. Allerdings war es in diesem Film keine Mauer, die sie in dem Haus eingesperrt hat, sondern ein undurchdringlicher Nebel. Und ich
Ah.
habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Regisseur und Drehbuchautor Philipp Koch diesen Film gesehen hat und einen Tag später in irgendeinem Escape Room war und dann gedacht hat, boah, aus diesen beiden Ideen mache ich einen Film. Weil es ist ja so, die stehen vor dieser Mauer und haben keine Ahnung, was sie da tun sollen. Und dann, ja, kommt ein Hinweis nach dem anderen und irgendwann am Ende raffen sie es dann doch. Und ja, damit ist der Film dann auch zu Ende. Also sie schaffen es dann am Ende raus, Spoiler-Alarm. Denken dann so, ah, okay. Und jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt ist ja alles wieder toll und gut.
Ja.
Und auf der Reise dahin werden sie ja, Nachbarn kennenlernen, die auch alle totale Abziehbilder sind, total stereotypische Klischeefiguren. Es ist total hanebüchen, es ist total nervig. Der Film zieht sich ewig hin, obwohl der auch nur so 90 Minuten ist oder 100 Minuten geht maximal. Es kam mir aber vor wie drei. Ich bin echt zwischendurch rauchen gegangen. Das ist mir bei einem 100-minütigen Film echt selten passiert, dass ich mich irgendwann selbst mal so eine kleine Erlösung mir gönnen musste. Mein Gott, ey. Und die
Aber
haben auch
ist der.
übrigens keine Chemie. Ich frage mich wirklich nach diesem Film, worauf fußt die Beziehung zwischen Matthias Schweighöfer und seiner Freundin?
Ja, das ist. Also, die spielen auch ein Paar, wenn ich es richtig verstanden
Ja,
habe, in
die
dem
spielen
Film,
ein
ne?
Paar,
Ja,
ja.
genau. Das hat man aber oft, ne? Dass echte Paare, wenn sie auf der Leinwand ein Paar verkörpern, versuchen sie ja auch ihre Rollen zu spielen, ne?
Ja.
Was aber dann oftmals passiert, ist natürlich, dass so eine Art Distanz eigentlich zwischen den beiden sich so spürbar wird, ne? Weil sie, glaube ich, sich zu sehr darauf versteifen, nicht die echten, also die Figuren, die sie in Wirklichkeit sind, also ihre privates Selbst zu verkörpern, sondern weil sie so verkrampft versuchen, ihre Figuren darzustellen, ne? Das ist oftmals, was ich so bei Paaren beobachte, aber tatsächlich auch eher in, also ich rede jetzt nicht von Nicole Kidman und Tom Cruise irgendwie in Eyes Wide Shut, da haben die haben ja eine super Chemie miteinander. Das ist ja jetzt, ich rede jetzt nicht von solchen Konstellationen.
Ja.
Wobei die beiden, doch, die waren da noch miteinander, doch, die waren da noch verheiratet bei Eyes Wide Shut. Das war ja auch das
Doch, ja.
Besondere, ja.
Ja.
Echter Sex auf der Leinwand und nein, Quatsch. Ich wollte dich aber gerade noch was fragen. Ach so, wusstest du, also es gibt ja einen sehr prominenten Film, der Brick heißt, ne?
Ist das so?
Ja, Ryan
Okay.
Johnsons Langfilmdebüt von 2007.
Brick, okay.
Warte
Nee.
mal, Brick von 2005. Brick mit Joseph Gordon-Levitt. Das ist nämlich so eine Art Highschool-Mystery-Thriller. Ist ein bisschen inszeniert wie so ein Film Noir oder sehr sogar wie ein
Aha.
Film Noir. Richtig gut. Also beides zu der Zeit noch Newcomer gewesen, wobei Joseph Gordon-Levitt ja schon lange dabei ist. Auch als Jugend- oder Kinderdarsteller noch, ne? Aber ja, kann ich euch empfehlen, Brick von Ryan Johnson. Also wirklich sein erster Langfilm.
Okay,
Anders
vielleicht
als
schafft
der
es ja
hier wahrscheinlich.
damit, diesen Brick zu vergessen.
Ja,
Obwohl ich den Film auch
das.
jetzt schon vergessen habe, das geht von ganz alleine. Also.
Aber wie gesagt, die Idee ist ja gar nicht. Es erinnert mich ein bisschen so an sowas wie auch The Lift oder der ja auch auf Netflix ist oder eben The Cube, ne? Dass er so Konzepte vielleicht genommen hat und sich da irgendwie versucht hat, das weiter anders zu inszenieren. Ein bisschen weniger. Konzeptionell, sondern eher in so einem
Ja, es
realistischeren Setting,
mag
ne?
alles
Weil,
sein, aber einen rausgehauen
ja.
hat er jetzt nicht.
Nee, glaube, ja.
Also
Also.
es ist kein realistisches Setting, weil diese Mauer hat so eine Art, führt so eine Art Eigenleben. Also
Ah, okay.
ja, es ist schon eher spaciger.
Ja. Okay.
Ja. Und dann habe ich noch mit, nee, ohne dich leider.
Ja.
Jurassic Park, nee, Jurassic World, die Wiedergeburt gesehen, über den wir ja auch schon sehr intensiv gesprochen haben, deswegen
Ja.
möchte ich da jetzt auch gar nicht mehr viel zu
Ja.
sagen. Wie
Das war
gesagt, für
nämlich in der
mich,
vergangenen Woche,
ja, also für mich wurde da nichts wiedergeboren, sondern leider ganz im Gegenteil. Eher wurden da meine Hoffnungen, Träume und Wünsche begraben. Aber Nichtsdestotrotz muss man ja denen lassen, dass sie zumindest was Besseres gemacht haben. Zumindest hörte ich das als den letzten Jurassic World Film.
Siehst du, jetzt habe ich ja die Chance, weil ich habe letzte Woche so kläglich einen Gag liegen lassen. Jurassic World Rebirth oder wie er im Deutschen heißt, Jurassic World, die Missgeburt.
Jesus, ey.
Ja. Also wenn man ja, so an das Ende des Films denkt,
ja, da ist leider ein bisschen
stimmt schon gelaufen, irgendwo, ne?
Ja. Und also nicht jetzt, aber an anderer Stelle können wir uns auch gerne mal darüber unterhalten, weil das habe ich bis heute nicht verstanden, wie zum Teufel Mahershala Ali das Ende dieses Films überlebt hat. So.
Ich habe mich gefreut.
Ja. Ja, wahrscheinlich nur, damit sie ihn im nächsten Film nochmal wieder ausgraben können, ey, falls es dazu kommen sollte.
Es aber sind ja noch,
das es wird ja auch so passieren,
ja,
ne?
Es ist, ja, ja. Das sowieso. Ich will nur kurz anmerken, ich weiß nicht, es kommen noch ein paar Filme, auf die ich mich sehr freue dieses Jahr, aber ich habe schon so in meinem Kopf für die finale Top 10, die besten Filme 2025, habe ich auf der 10 habe ich schon Jurassic World Rebirth. Das wollte ich hier an dieser Stelle noch anmerken, ja, weil ich irgendwo so einen Platz muss der schon haben. Ja. Mhm. Kann sein, dass er runterfliegt, aber ja.
Ja, es scheint viele andere auch so zu sehen, weil der hat ja krass performt. Ne? Also ich sehe hier ein Einspielergebnis von fast 350 Millionen Dollar am Startwochenende. Das ist schon eine Hausnummer.
Der ist aber noch nicht überall gestartet, oder? Ist er schon?
Ja, dann ist es ja noch krasser.
Noch krasser. Ich weiß nicht, ob noch China, sag mal her. Nee, China ist er noch nicht gestartet.
Ja gut, aber die Chinesen spielen ja sowieso kaum eine Rolle, die gucken nur ihre eigenen Filme.
Wahrscheinlich. Stimmt, es ist auch kein Asiate im Cast.
Nee, auch das nicht. Was ich, obwohl nee, das war auch gar nicht das Startwochenende, oder doch?
Japan wird auch noch. Das Startwochenende hat er, warte, sag ich dir so.
Doch, das war das Startwochenende, ja. Der ist am 2. Juli angelaufen und dann 4., 5., 6. war das Startwochenende. Also der hat innerhalb von einer Woche 335 Millionen eingespielt. Ja. Das finde ich krass.
Ja? Aber weltweit wohlgemerkt, ne?
Ja, ja, klar, weltweit. Ja, nicht in Deutschland. Ey. In Deutschland setzt du sowas nicht um. Das finde ich schon irgendwie heftig, muss ich sagen. Weil ich den Film, wie gesagt, Jamie gut fand. Und da habe ich mir dann nochmal die Top 10 angeguckt, generell von diesem Jahr bisher. Ja, das ist ja auch so ein bisschen ein Widerspiegeln des gesamten Kinomarktes weltweit. Und da ist mir wieder mal aufgefallen, dass nur eine originale IP in der Top 10 vertreten ist. Zumindest, na, man könnte jetzt auch sagen zwei, aber ich sehe jetzt mal F1 The Movie nicht als eigene, als neue originale Idee an.
Nee.
Da haben wir dann nämlich nur, weil die Formel 1 ist ja im Grunde ein Franchise oder ein Unternehmen und dann hast du halt Top Gun Maverick auf dieses Unternehmen draufgelegt und hast dann diesen Film.
Es ist ein Werbefilm für die Formel 1.
Ja, auch das, ja. So. Aber wenn wir das mal alles außen vor lassen, dann bleibt da echt nur noch Blood and Sinners, den du vorhin erwähnt hast. Der ist gerade auf Platz 8 mit 365 Millionen. Ja. Und ansonsten, was haben wir da? Lilo und Stitch, Minecraft-Movie, Mission Impossible, How to Train Your Dragon, Captain America, Brave New World, Thunderbolts, Jurassic World Rebirth und eben Formel 1, der Film. Und da frage ich mich so ein bisschen, woher kommt denn das schon wieder? Angeblich ist es doch so, dass jeder und seine Mutter die Schnauze voll hat von irgendwelchen Franchises, aber ich finde nicht, dass sich das in dieser Top 10 widerspiegelt. Ja, da kann man die Schulden nicht auf Hollywood schieben, weil wer hat denn bitte die Leute dazu gezwungen, an diesem Wochenende sich Jurassic World anzugucken? Keiner, die sind da einfach reingegangen. In was für Filme, die aber hingegen nicht reingehen, die Leute sind ja eher so Filme wie die Legende von OG, ja? So diese ganzen Originalstoffe, so da gehen die Leute einfach gar nicht rein. Oder weiß ich nicht, der phönizische Meisterstreich oder sowas. Die Leute wollen immer angeblich zumindest sowas haben, aber das Konsumverhalten des Publikums spiegelt das absolut nicht wider. Denn wie gesagt, in der Top 10 haben wir nur so Franchise-Kram oder Reboots oder sonst irgendwas. Versteh mich nicht falsch, da sind auch gute Filme dabei, ja? Weiß ich nicht, Final Destination, Bloodlines, da hatte ich auch meinen Spaß mit. Oder 28 Years Later.
Der kommt ja schon auf der 11.
Ja.
Bloodlines.
Aber weißt du, dann ist da ja auch, Oder The Accountant Teil 2 hat es zumindest noch in die Top 20 geschafft. Und
Ja.
ein Karate Kid Legends auch, den ich auch ganz okay fand. Oder den ich sogar unterhaltsam fand. Aber dann kommt da ja auch so Scheißdreck wie Ballerina oder Snow White, ja, die alle angeblich fürchterlich gefloppt sind. Okay, die haben jetzt auch nur 200 Millionen oder weniger eingespielt. Aber da frage ich mich, wieso gehen die Leute lieber in solche Filme rein, statt in sowas wie Warfare oder Legende der Orchi oder sonst irgendwas? Ja, das verstehe ich nicht. Das
Noch viel
kann ich
lieber
nicht
gehen die Leute in
nachvollziehen.
Star Wars Episode 3.
Ja, der hat, das stimmt ja, der hat ja dieses Jahr auch 55 Millionen eingespielt, ne?
Ja.
Glaube ich zumindest. Ja, 55 Millionen. Auf Platz 27 ist er.
Der ist noch
Das ist
vor Flight Risk, was ich
auch
gut finde.
krass.
Ja.
Ja, der ist auch vor Black Bag und Materialist, dass die
Ja.
auch eigentlich auch alle gut gewesen sein sollen.
Black
Ja.
Bag sehr nischig. Aber was ich mir gerade die Frage gestellt habe, von den ersten sechs, ne, davon habe ich nur einen gesehen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Es ist mir auch wirklich ein Rätsel.
In
Neja
den ersten sechs habe
2.
ich gar keinen gesehen.
Hast gar keinen, ja, siehst du?
Nee.
Also das ist irgendwie dieses Jahr auch schon sehr fraglich, wie das kommt, ne? Also ob hier auch eher so kindliche, jugendlichere Zielgruppen eher angesprochen werden. Aber mit Neja, dass der 1,8 Milliarden eingespielt hat, ich frage mich gerade, wann der gestartet ist. Also ganz an mir vorbeigegangen ist
Kann ich dir
das,
sagen.
ja,
Gar nicht.
gar nicht.
Nee.
Nur in
Neja 2
China.
ist ja ein chinesischer Animationsfilm, der
Ja.
wirklich fantastisch sein soll, ist aber in Deutschland, der hat keinen Start gehabt. Der ist in wenigen Städten in kleinen
Ach
Programmkinos
so.
gelaufen. Dabei ist das inzwischen der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Ja? Der hat Alles steht Kopf 2 schon in den Schatten gestellt.
Ja.
Und da frage ich mich auch, warum kriegen wir solche Filme nicht zu sehen? Ja? Das verstehe ich nicht. Der erste ist ja auch schon nicht in Deutschland angelaufen.
Hast du den Trailer mal dazu gesehen?
Ja.
Willst, ach so, will, okay, weil ich, also mich hat das jetzt nicht, mich hat das jetzt nicht irgendwie scharf gemacht auf den Film, muss ich sagen. Das ist eher
Boah,
abgeschreckt
ich
noch
würde das mal
mehr.
angucken, doch.
Okay.
Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, gehe ich in Kinosaal 1 oder 2. Im ersten läuft Neja oder Neja 2 von mir aus und im zweiten läuft Drachen ziemlich leicht gemacht, diese neue Scheißversion. Dann gehe ich in
Ja.
Neja, weil ich brauche
Okay.
denselben Film wie damals nicht zum zweiten Mal zu sehen.
Ja,
Habe ich
okay,
auch
ich.
schon bei Schneewittchen nicht gebraucht und habe ich auch bei Wer kam denn da noch raus nicht gebraucht.
Ja, König der Löwen, keine Ahnung, alles.
Ach, Mufasa, genau, war doch auch dieses Jahr,
Mufasa.
oder?
Nee, aber also König der Löwen war König der Löwen. Mufasa ist ja ein Prequel zu
Ja.
König der Löwen. Wenn du jetzt so auf diese Disney Live-Action Remakes anspielst, ne?
How to Train Your Dragon ist ja, glaube ich, DreamWorks, ne? Aber trotzdem.
DreamWorks, genau, es ist kein
Ja.
Disney. Aber ich zum Beispiel, ich würde, weil ich kenne How to Train Your Dragon nicht,
Ja.
ich würde mir den eher angucken, tatsächlich, als Neja 2. Vielleicht sogar Lilo und Stitch, aber du hast recht, es sind wirklich, es ist schon wirklich erschreckend, was hier am besten läuft, ne? Also,
Ja.
und der Einzige, der hier so, also im Grunde, ja, es sind wirklich nur Marvel, Remakes, Jurassic,
Ja.
ein dicker Werbefilm und Tom Cruise, die hier hart performen. Wie soll es auch anders sein? Ja, wir
Das
beide sind
Ding.
jetzt tatsächlich so, dass wir, glaube ich, auch eher ja, neuen Stoff, neuen Content
Auf jeden Fall.
mehr würdigen als im Kino, als wobei ich muss dir ganz ehrlich sagen, Jurassic World oder F1, einer von beiden sind noch am ehesten so Filme, die ich mir nochmal im Kino angucken würde. Ich meine, jetzt gucke ich erstmal Superman als nächstes, ne? Aber wenn ich dann irgendwie nochmal Zeit und Lust habe, würde ich mir schon gern einen der beiden Blockbuster, die mir jetzt so diesen Sommer, ne, besonders gut gefallen haben, würde ich mir schon gern nochmal angucken. Dann würde ich sogar How to Train Your Dragon skippen. Captain America habe ich bisher noch gar nicht geguckt.
Ich skippe den sowieso, auch wenn gar nichts anderes im Kino
Ja.
läuft. Nee, was ist denn? Also ja, klar, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ich verstehe nicht, woher das kommt. Ich meine, klar, sobald die Leute, solange die Leute ins Kino reinrennen, wird Hollywood genauso weitermachen wie bisher. Dann
Ja.
werden sie wie bisher die Fähigkeit einfach ignorieren, Franchises auch mal in Würde sterben zu lassen. Ja, das haben wir jetzt schon wieder gesehen, habe ich dir vorhin geschickt, dass sie jetzt schon wieder zwei Typen irgendwie im Rennen haben, darum, wer den neuen Indiana Jones spielen darf. Ich möchte keinen neuen Indiana Jones. So, die letzten beiden Filme haben doch gezeigt, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf haben oder etwa nicht.
Bock,
hier Chris Evans und Glenn Powell streiten sich jetzt scheinbar darum, wer den spielen darf. Ey, das ist doch meine Fresse.
So sehr ich mit beiden was abgewinnen kann, so sehr ich beide okay finde als Darsteller, ne, aber bitte nicht, ey, tut mir das nicht an. Ich habe ja einen neuen Indie-Film gewollt, aber nicht so.
Nee.
Nicht so, aber da merkt man auch, wie wenig dem Studio die Legacy dieser einzelnen Franchises, wie wichtig denen das ist. Denen ist die Kohle natürlich viel wichtiger als...
Das ist denen total egal, ey.
Als die Legacy oder eben so was so einzelne Franchises, was das so für die Popkultur auch bedeutet, ne? Dass man eben mit bestimmten Figuren, mit bestimmten Geschichten und einzelnen Darstellern, die eben so mit diesen Figuren auch verbandelt sind, was das eben so für die Popkultur für eine Bedeutung hat.
Das ist denen alles scheiße.
Genau.
Und weißt du auch warum? Weil es an der Kinokasse nicht abgestraft wird.
Ja.
Das ist denen doch scheißegal. Weißt du, Jurassic World wird jetzt wieder 800-900 Millionen einspielen. Dann sagen die auch, ist uns doch egal, dass manche Kritiker gesagt haben, dass der Film scheiße war. Solange wir damit Geld verdient haben, hauen wir die Filme einfach weiter raus.
Ja, es sind halt Setups für eine neue Generation, die da geschaffen werden. Ne? So wie wir es ja bei Star Wars haben mit der klassischen Trilogie, mit der wir ja aufgewachsen sind. Dann... Wobei wir ja so ein bisschen, bei uns ist das so ein bisschen zweischneidig, ne? Wir haben ja auch die Prequels, aber wenn du jetzt mit recht jungen Leuten sprichst oder viel jüngeren Leuten, für die ist halt Star Wars, ist halt Finn und
Kotz, ey.
Wie heißt sie? Daisy Ridley, Rey. Ja, Rey. Finn und Rey sind halt für die beiden die repräsentativen Figuren aus Star Wars, ne? Und nicht Chewbacca und Luke Skywalker.
Mir wird schlecht, ey.
Ja, das hat für viel jüngere Leute viel weniger Bedeutung und irgendwann wird es halt heißen, ja klar, Indiana Jones, hä, das ist doch Glenn Powell. Wer ist Harrison Ford?
Boah.
Das ist eine Horrorvorstellung, aber...
Alter, wird mir gar nicht übel.
Ja.
Ich bin übrigens mit den Prequels aufgewachsen und ich fand die auch früher geiler, weil ich früher gesagt habe, so, ach, das ist so ein Science-Fiction-Film, da sind mir die Effekte wichtiger als die Figuren, ey. Gott, habe ich mich weiterentwickelt, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich irgendwann gecheckt, dass Figuren so viel wichtiger sind als irgendwelche billigen CGI-Effekte, die jeder hinkriegt, ey. Aber eine gute Figur schreiben, das kriegt nicht jeder hin. Deswegen, ey, ach du Alarm. Ja. Aber man war ja jung und dumm. Nee, aber, weißt du, mich nervt das alles so, weil, weißt du, ich hab dir ja schon geschrieben, so, ich habe mich mal so ein bisschen mit den letzten 10 Jahren beschäftigt.
Ja,
ne? Also ich habe mir mal die Top-10-Listen der Jahre 2015 bis jetzt angeschaut. Okay, sind, wenn man genau ist, sogar 11 Listen. Und da habe ich von 110 Filmen 7 gefunden, die originale Ideen sind.
7. Krass.
7 Fakten, das sind nicht mal 10%. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen und habe mir die Listen von 1990 bis 99 angeguckt. Da hattest du jedes Jahr mindestens 7 originale Ideen, die in den Top 10 waren. Ja? Okay, 1991 waren es nur 5 und 97 nur 6, aber sonst hattest du immer hier, weiß ich nicht, 8 originale IPs, 7, 10, 9, 7, 10, 8, 8. Was ist denn passiert, Alter? Die 90er, da hatten die noch Ideen, die Drehbuchautoren. Und die Leute haben das auch belohnt an der Kinokasse. Okay, die Filme haben da viel weniger eingenommen als heute, aber das liegt ja auch an den Inflationsgründen und so weiter und so fort.
Die
Leute sind da reingegangen.
Genau, die Leute waren aber auch noch nicht so...
Indoktriniert?
Ja, vor allem von jeder Seite wurden sie noch nicht so zugeschallert mit allem möglichen Reizen.
Content, ja, okay. Ja.
Die irgendwie von außen kamen. Wenn du einen coolen Trailer hattest... Und so gesehen hast, okay, das ist irgendwas Effektlastiges. Guck mal, CGI ist ja Mitte der 90er erst so richtig aufgeblüht. Und dann sind die Ideen ja auch so ein bisschen explodiert, sage ich mal. Es kam so viel CGI-Content Anfang der 2000er. Also sprich, du konntest ja ganz andere Geschichten erzählen, ne? Mitte, Ende der 90er konntest du anfangen und eben, also ich nenne jetzt einfach mal zwei, weil mir es ganz spontan kommt. Independence Day und Matrix beispielsweise, ne? Das waren so zwei Sachen, die auch am Boxoffice ein Erfolg waren und die für die auch Special Effects und CGI ein ganz wichtiger Anker waren irgendwo, ne? Und auch zwei originale Stories, die allerdings sehr unterschiedlich sind, ne? Auf der einen Seite eben dieses Hard Science Fiction Dystopie. Und auf der anderen Seite eben dieses sehr seichte Weltuntergangsszenario, ne? Also das, womit sich so ein Roland Emmerich ja auch Namen gemacht hat. Und ich glaube, die Leute, die waren damals vielleicht auch ein bisschen offener oder da war das noch so ein Anreiz zu sagen, oh krass, ein sehr effektlastiger Film, Sommerblockbuster, Action, ein bisschen düster. Je nachdem, was es jetzt war, was die Leute dann vielleicht ins Kino gelockt hat. Heutzutage ist das ja viel schwieriger. Heutzutage juckt das ja keinen mehr. Die Leute hinterfragen auch wenig, glaube ich, ob das echt ist oder nicht echt ist. Ich muss ja sagen, Oppenheimer ist ein sehr interessantes Phänomen. Das habe ich hier ja schon mal so rezitiert. Das kommt nicht von mir, aber Christopher Nolan ist eben dieser Spagat gelungen aus Blockbuster und Arthouse.
Das stimmt.
Der hat die Leute ins Kino gelockt. Da saßen Menschen aller Couleur und jeden Alters im Kino. Und ich behaupte mal, 50% der Leute, die saßen da eine Stunde im Film, haben sich gedacht, was ist das für eine langweilige Scheiße? Worauf habe ich mich eingelassen? Der Trailer war doch so geil, weißt du? Das war wahrscheinlich, ja, 50% ist jetzt ein bisschen viel, aber ich habe den ja dreimal, glaube ich, im Kino gesehen, Oppenheimer. Und jedes Mal waren da Leute drin, die vom Äußeren her und vom Alter her, dachte ich mir, nee, die sind hier im falschen Film gelandet. Die haben sich garantiert sind die wegen einem guten Marketing hier drin.
Und bei Oppenheimer, ich war dabei.
Ja, nicht nur deshalb, ne? Die Trailer von Oppenheimer, die machen ja auch richtig Bock. Also wenn du so Filmenthusiast bist, ich wäre als 12-Jähriger auch in Oppenheimer gerannt. Auch wenn ich mein 12-jähriges Ich nicht den Film bekommen hätte, den es sich gewünscht hat.
Ja, also als 12-Jähriger willst du eher so Transformers oder Independence Day sehen. Weniger Gelaber, mehr Bum-Bum. Ja, deswegen fand ich ja auch früher die Prequels geiler als die originale Star Wars Trilogie. Irgendwann shiftet sich das ja. Bei manchen nicht, aber bei mir hat es sich irgendwann geschiftet so. Weißt du, ich habe auch Transformers bei mir im Blu-ray-Regal stehen, weil das halt die Scheiße ist, die ich mir als 14-Jähriger reingezogen habe. Am liebsten würde ich die heutzutage verstecken, aber ich denke so, nee, weißt du was? Ist halt meine Entwicklung so als Sammler gewesen.
Ja. Ist bei mir aber auch so. Ich habe auch Transformers 1, weiß ich, der gefiel mir sehr gut. Auch Special Effects, der Sound und so, das mochte ich. Deshalb habe ich mir den zweites Mal angeguckt. Ich mochte einfach die Berieselung in dem Film. Die Special Effects, die haben mich sehr nachhaltig beeindruckt, ja. Aber hier nochmal der chinesische Film, ne? Um da nochmal ganz kurz wenigstens nochmal was zu sagen. Neja 2, weil du sagtest, der hat so einen limitierten Start nur. Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass die Verleiher in Deutschland, also entweder sind die sich nicht einig geworden, es muss ja eine Erklärung dafür geben. Ich kann da jetzt auch nur spekulieren. Entweder die sind sich mit dem deutschen Verleih nicht so richtig einig geworden, oder ich könnte mir vorstellen, das ist dasselbe Phänomen oder derselbe Konflikt, den Donald Trump quasi mit TikTok in den USA austrägt, dass du eben hier Marktanteile nicht hergeben willst. Du kannst natürlich so ein Neja ins Programm nehmen und sagen, und drauf spekulieren, okay, der startet jetzt hier, der hat einen offiziellen Start und läuft irgendwie in einem Multiplex in 3 von 10 Sälen, 3-mal täglich. Dann hast du entweder einen Hardcore-Rohrkrepierer, was wahrscheinlich ist, oder eben einen Supererfolg, nimmt aber wiederum zahlende Gäste von anderen Filmen weg. für Verleiher, die es viel nötiger haben in Europa oder in Deutschland. Verstehst du meinen Punkt? Weißt du, was ich meine? Dass sie hier die Chinesen nicht zu stark machen wollen, ne? Den Chinesen nicht so viel von dem Markt hergeben, den sie halt hier so für sich kontrollieren, ne?
Das kann absolut sein. Ich finde, es wäre es trotzdem ein Armutszeugnis, deshalb irgendwie den erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten nicht starten zu lassen. Ja. Und so zu tun, als ob es den nicht geben würde.
Ja, das ist schon, ist schon fragwürdig. Das stimmt. Ja,
und ich habe in genug Kinosälen gesessen, wo westliche Filme liefen, wo ich der Einzige war, der da drin gesessen hat. Also.
Westliche?
Ja. Also ich hatte gerade im letzten Jahr in Marburg so viele Privatvorstellungen, das war der Wahnsinn, ey.
Ach so, beim normalen Mainstream-Film, sag ich mal. Oder Programmstart, ja, nicht Mainstream.
Ja, sowas wie Der wilde Roboter, da war ich ganz alleine drin. Bei Dream Scenario war ich ganz alleine drin.
Okay.
Bei.
Und der hatte Pedro Pascal, der Film. Wow. Pedro Pascal. Also
Okay, ich war auch jetzt nie in der Startwoche drin. Ich habe schon so ein bisschen gewartet, weil ich keinen Bock hatte, zwischen 20 plärrenden Kindern zu sitzen beim wilden Roboter.
Ja.
Da denke ich mir so, okay, also wenn du jetzt in diesem Saal hier den chinesischen Film da gezeigt hättest, dann hättest du da niemandem irgendwas anderes vorenthalten. Aber ich verstehe schon, was du meinst, ja.
Ja, man weiß es nicht. Ist es Politik oder ist es
wahrscheinlich beides.
Ein Risiko, was die Verleiher hier sehen, ne? Auf beiden Seiten.
Wahrscheinlich
wollen die Chinesen das auch nicht. Vielleicht ist es von chinesischer Seite aus. Vielleicht schlagen die auch so Deals vor, nö, ihr müsst den Film in 50% eurer Seele zeigen. Und zwar viermal täglich. Weißt du, so ein Disney-Deal.
So einen auf Disney machen, ja.
Genau. Es kann auch sein, dass sie sich das aber nicht diktieren lassen von den Chinesen. Anders als mit Disney, ne? Ja. Das ist auch möglich.
Ja.
Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die Chinesen, die sind eher so drauf, ey, wir wissen ganz genau, was wir hier haben. Wir machen eh genug Kohle, mit oder ohne euch. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Machtspielchen, Politik.
Ja, das kann schon sein.
Klingt jetzt sehr dramatisch, aber...
Ja. Nee, aber weiß nicht, ey. Das Traurigste eigentlich war, und damit würde ich jetzt langsam auch schon mal zum Abschluss kommen,
ja.
Schon wieder viel zu lange hier. Ich weiß nicht, zum Beispiel die Top-10-Liste von 94, ne? Der König der Löwen, Forrest Gump, True Lies, Santa Claus, Dumm und Dümmer, Speed, Die Maske, Pulp Fiction, Interview mit einem Vampir, ey, da kriege ich das Krass. Heulen, ey, wenn ich diese Liste sehe und das mit der jetzigen Top-10 vergleiche.
Wirklich. Ja.
Gut, ich meine, es gibt ja auch Spekulationen darüber, ob 94 vielleicht eins der besten Filmjahre aller Zeiten war.
Da hast du den Jahr rausgesucht.
Ja, genau. Aber, Natural Born Killers, ey.
Ja. Geil.
Naked, die nackte Kanone, 33, ein Drittel. Da kriegen wir dieses Jahr auch wieder einen neuen Aufguss von. Ich bin mal sehr gespannt, was das wird.
Ich bin auch gespannt, ob der überhaupt in der Top 10 landet. Neeson.
Ja. Aber das ist dann etwas für die Rückschau in einem halben Jahr, würde ich mal sagen. Ja. Und damit wäre ich dann auch schon durch für heute, bevor wir jetzt hier ewig lange weiter diskutieren oder philosophieren, würde ich es gerade eher schon fast nennen.
Ja, also ihr habt, glaube ich, einen ganz schönen Eindruck davon bekommen, was wir dieses Jahr oder in diesem ersten halben Jahr 2025 gut abgefeiert haben, was uns nicht so gefallen hat.
Ja.
Und ja, was so kommt. Ich glaube, da werden wir nächste Woche vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Es gibt eine Menge News, es gibt eine Menge Trailer. Mir juckt es schon so unter den Fingern. Ich dachte ja, wir machen diese Woche schon eine gemischte Tüte, aber dann gibt es das halt eventuell nächste Woche mal sehen. Könnte sich anbieten. Ja, dann haben wir auch Superman gesehen. Ich zumindest.
Ich guck mal, morgen reingehen, ja.
Ich glaube, ich gehe heute Abend sogar noch rein.
Ach stimmt, wir veröffentlichen ja am Donnerstag. Ja, dann gehe ich auch heute rein.
Genau.
Also ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Seid gespannt auf nächste Woche. Kleiner Ausblick habe ich gerade gehört. Wird dann bestimmt auch wieder interessant. Und ansonsten, ja, geht vielleicht auch mal in die kleinen Filme, ja. Lasst es so für Studios wie A24 und Neon und Leonine, wie sie alle heißen, nicht bereuen, auch originale Stoffe rauszubringen. Das, finde ich, sollte belohnt werden. Und jetzt sage ich, viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Filme schauen. Tschüss von meiner Seite und das Schlusswort gebührt gerne dem Bossi.
Guten Ritt. Ciao.
Tschüss.